Anna und ich sitzen in einem kleinen hübschen Café in einem Bergdorf, das aus der Zeit gefallen scheint, inmitten einer grünen Oase, als mein Handy eine Nachricht anzeigt. Eine Freundin schreibt mir als Antwort auf meine Bilder im Status: Hey, in welchem Zauberland bist du denn unterwegs?
Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Oman-Talks von Reisen, die prägen, wo wir heute wieder unsere Reiseberaterin Kerstin da haben.
Hallo.
Und unsere Redakteurin Anna.
Hallo.
Schön, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Wir haben in der letzten Folge ja schon mal grob über das Land gesprochen. Ich hatte davor wirklich sehr wenig Ahnung und ihr habt mir schönen Einblick gegeben in Geschichte und in die Geografie des Landes. Heute haben wir die Chance, nochmal tiefer einzutauchen in das, was ihr vor Ort erlebt habt. Ihr wart ja insgesamt 17 Tage unterwegs und wir möchten heute nochmal eure Reiseroute gedanklich nacherzählen.
Ja, ich freue mich, weil ich erzähle immer jedem davon, egal ob er oder sie es hören möchte oder nicht. Deswegen schön, wenn wirklich mal jemand danach fragt.
Ja, und ich möchte dazu nochmal sagen, dass diese Nachricht von meiner Freundin tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wir haben uns beide angelächelt und gedacht, und genau so ist es. Denn der Oman ist tatsächlich ein Zauberland. Er zeichnet sich aus durch zauberschöne Landschaften, durch bezaubernde, freundliche Menschen und zauberhafte, authentische Bergdörfer.
Um zurückzukommen zur geografischen Situation, hattet ihr beim letzten Mal ganz nett erklärt, dass man das Land gut in drei grobe Regionen einteilen kann. Das war zum einen die Hauptstadt Maskat mit der Bergregion, dann die Exklave Musandam im Norden, also ganz nördlich gesehen, und im Süden die Region um die ehemalige Hauptstadt Salalah. Ist das richtig?
Ja, ganz genau.
Okay. Ja, dann beschreibt doch gerne mal, was ihr gesehen habt. Ihr seid gestartet mit eurer Dienstreise in Maskat.
Genau, Maskat, ich glaube, du hast gerade schon gesagt, ist die Hauptstadt des Oman. Der Großraum Maskat, also die Maskat Capital Area, wie man es auch nennt, hat insgesamt ungefähr 1,4 Millionen Einwohner, was eine ganze Menge ist, wenn man darüber nachdenkt, dass das gesamte Land nur etwa 5 Millionen hat. Also wirklich der dicht besiedelste Raum überhaupt. Genau, da sind wir halt gelandet. Also ab Frankfurt gehen da standardmäßig mehrmals die Woche die Flüge hin. Mit Oman Air sind wir geflogen.
Ja, und in Maskat gibt es auch durchaus einiges anzuschauen. Es gibt das Opernhaus, was neu gebaut worden ist. Es gibt schöne Museen. Es gibt einen Souk und vor allen Dingen möchte ich die Moschee hervorheben, die einfach wirklich ein architektonisches Meisterwerk ist. Sie ist eine der größten Moscheen weltweit und ist aus 300.000 Tonnen indischem Sandstein gebaut. Ich habe weltweit schon wirklich viele Moscheen besucht und finde, dass diese eine der beeindruckendsten tatsächlich ist, die ich je gesehen habe.
Da gibt es auch zwei Besonderheiten in der Moschee. Zum einen der handgeknüpfte Teppich im großen Gebetssaal. Und der Kronleuchter. Ich weiß nicht, ob die jeweils das größte oder zweitgrößte ihrer Art weltweit sind, aber auf jeden Fall, ja, monumental gefasst.
Der Lüster ist, so wie ich gelesen habe, der weltweit größte mit, ich glaube, über 1000 Lampen und unzähligen Swarovski-Kristallen auch.
Ja, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir haben quasi eine Stadtführung gemacht mit einem Guide vor Ort, mit einem lokalen Guide. Der ist gefahren, da waren wir auch ganz froh, quasi erstmal ein bisschen ankommen zu können und uns nicht direkt in den Großstadtverkehr selbst stürzen zu müssen. Das ist zwar jetzt nicht super chaotisch, aber wenn man jemanden hat, der einfach weiß, wie es vor Ort läuft, ist einfach entspannter. Deshalb bieten wir auch für unsere Kundinnen und Kunden die Stadtbesichtigung eigentlich immer als geführte Tour an.
Darüber hinaus kann man in Maskat auch noch Exkursionen buchen oder Unternehmen, zum Beispiel eine Delfintour zum Schnorcheln, rausfahren und Delfine schauen oder eben eine Bootstour mit einer traditionellen Dhow in den Sonnenuntergang.
Das klingt schon richtig herrlich. Irgendwie, da kann man sich so viel drunter vorstellen. Kerstin, ich weiß, dass du ja Marokko-Liebhaberin bist, ganz große. Ich weiß, du bist von der Dienstreise zurückgekommen und eine Sache hat dich enttäuscht. Die Souks, oder?
Ja, das stimmt. Marokko, ebenfalls ein wunderbares Reiseland, hat einfach diese traditionellen Souks aus Tausend und einer Nacht, genauso wie man sich das vorstellt. Und das hat der Oman nicht. Darüber war ich ein bisschen enttäuscht, weil die Souks halt doch deutlich, ja, westlicher, kommerzieller ein bisschen sind, strukturierter aufgebaut in Art Geschäften. Der Marokko entspricht einfach mehr unseren Vorstellungen von Tausend und einer Nacht. Der Oman hingegen, wie eingangs erwähnt, gleicht einem Zauberland mit immer neuen Überraschungen. Und dann lassen wir die Souks mal außen vor. Die Waren waren auf jeden Fall dennoch schön.
Ich glaube, zu den Souks kann man sagen, sie waren sehr aufgeräumt. Und falls ihr euch erinnert aus der letzten Folge, es gab Neonlicht.
Dann seid ihr von Maskat aus weiter in den östlichen Zipfel des Oman gereist, nach Ras al-Jins. Was habt ihr da erlebt?
Also erstmal zu der Fahrt dahin, weil tatsächlich war die Fahrt das eigentliche Highlight für uns. Auf der Strecke von Maskat nach Ras al-Jins, das sind insgesamt, ich würde sagen, circa 3 Stunden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, liegt das Wadi Shab.
Wenn ich hier einhaken darf, ein Wadi bezeichnet im arabisch geprägten Raum ein Flusstal. Und das Wadi Shab ist genau solch ein Flusstal, umgeben von hohen Felsformationen, terrassiert mit natürlichen Pools, die herrlich warm und klar sind und die zum Schwimmen einladen. Und der beschwimmbare Teil des Wadi Shabs endet schließlich an einer Höhle mit einem wunderschönen Wasserfall. Und Anna und ich wussten unser Glück gar nicht zu fassen, weil es einfach so wunderschön war, durch dieses Wadi zu schwimmen, in diesem kristallklaren, warmen Wasser bis zu diesem Wasserfall. Ja, wir haben dazu einen Guide genommen, der mit uns gefahren ist oder mit uns gegangen ist. Man muss ungefähr vom Parkplatz aus eine halbe Stunde dorthin wandern, der den Weg gut kannte und nachher auch traumhafte Fotos gemacht hat und Videos.
Genau, wir waren anfangs noch ein bisschen unsicher, ob wir das Wadi quasi alleine erkunden oder ob wir es mit Guide zusammen machen. Aber vorne muss man sich vorstellen, gibt es quasi wie ja, eine kleine, ich weiß nicht, ob es eine Flussmündung richtig ist, die man erstmal mit der Fähre überqueren muss. Das heißt, so sind wir dann sowieso mit den Guides dort vor Ort ins Gespräch gekommen und haben uns dann auch entschieden, dass einer uns halt den Weg begleitet. Das war auch eine sehr gute Entscheidung im Nachhinein. Noch sehr nette Gespräche. Wie Kerstin schon gesagt hat, er hat super schöne Fotos gemacht. Es war auch sehr lustig, weil wir haben uns zum Teil ein bisschen abgemüht, weil auch da geht es wieder über Stock und Stein, bergauf und bergab. Und er hat das alles sehr grazil gemacht, ganz ohne Mühe. Bei uns sah es nicht ganz so elegant aus, natürlich fast, aber nicht ganz.
Er ist auch geschwommen mit der Kamera in der Hand, ne?
Ja, er ist geschwommen.
Was uns nach wie vor ein Rätsel ist. Ja.
Das war wirklich der Wahnsinn. Also danke nochmal an ihn für diese tollen Fotos, die wir machen konnten.
Und in Bezug auf unseren letzten Podcast, auch er arbeitet bei der Regierung.
Natürlich.
Unter anderem.
Ich glaube, er studiert sogar auch noch. Also viel beschäftigter Mann auf jeden Fall. Genau, eine Besonderheit an dem Wadi ist, ich glaube, Kerstin hat es gerade schon angedeutet, man kann es nicht komplett durchwandern, sondern ab einem gewissen Punkt ist man quasi gezwungen, klingt jetzt negativ, ist aber sehr positiv, ins Wasser zu steigen und eben weiter zu schwimmen. 2 oder 3 Pools durchschwimmt man dann, bis man eben diese Höhle erreicht. Und das ist auch ein super besonderes Erlebnis, geht da super eng rein. Man muss sich ein bisschen durch die Felsen wetschen, tauchen. Es lohnt sich total. Es ist super schön. Es war, glaube ich, wirklich unser Highlight. Wir strahlen beide immer noch, wenn wir davon sprechen.
Ja. Ja, ich erinnere mich an eure WhatsApp-Bilder, die ihr in die Imfulana-Gruppe geschickt habt. Und ich kannte den Oman ja vorher wirklich nicht. Und diese Bilder waren einfach wunderschön. Einfach diese Stimmung, dieses Wasser und auch so außergewöhnlich von der Landschaft her. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
Und der Oman hat mehrere dieser Wadis noch, die allesamt einen Besuch wert sind. Mhm.
Ihr wart aber da auch in der Strand- oder an der Küstenregion ja unterwegs. Wie sind denn die Strände im Oman?
Auf der ganzen Strecke ziehen sich immer wieder sehr lange, schöne, weiße, menschenleere Strände. Da liegen dann mal ein paar verlassene Fischerboote. Hier und da sieht man vielleicht mal einzelne Fischer. Aber es ist wirklich sehr ruhig und verlassen eigentlich. Das heißt, wir haben zwischendurch auch immer mal wieder angehalten, um mit den Füßen ein bisschen durch den Sand und ins Meer zu gehen. Also sehr schöne Strände.
Ja, und vom Wadi Shab aus ist eigentlich ein Haltepunkt eben Ras al-Jins, dieses Turtle Reserve. Dabei handelt es sich um ein Naturschutzgebiet und Brutplatz von Meeresschildkröten, wo abends Beobachtungsfahrten angeboten werden, die sehr schwierig sind. Vielleicht erzählt Anna, das ist nämlich eine echte Tierschützerin, davon allerdings schließe ich mich ihrer Meinung schon im Vorhinein komplett an.
Also man muss dazu sagen, der Strand ist wohl tagsüber sehr schön und ist tagsüber auch öffentlich begehbar, wird dann nachmittags eben geschlossen, weil die Schildkröten bei Nacht an Land kommen. Und weil diese Turtle Reserve relativ bekannt ist und man auch überall von diesen Touren liest, haben wir gedacht, okay, wir müssen uns das mal selbst anschauen. Und hatten schon einige Vorbehalte. Wir waren jetzt auch tatsächlich außerhalb der eigentlichen Schildkrötensaison da im November. die aber gleichzeitig die Hochsaison ist für Reisen. Das heißt, man hatte vor Ort viele Menschen, sehr viele Menschen und wenige Schildkröten.
Sehr viele Menschen.
Ja,
ich betone das nochmal.
Wir haben vorher vor dieser Tour in der Lobby gewartet, darauf, dass es losging. Es waren bestimmt 200 Leute, würde ich schätzen.
Das war wie im Flughafen mit so Countern, wo man sich anmelden musste, irgendwelche elektronischen Tickets ziehen musste und dann Massen von Menschen in Gruppen unterteilt wurden. Ne?
Genau, dann ging es in etwas kleineren Gruppen los, durch die Dunkelheit, über den Strand. Man konnte wirklich nicht sehen, wo man die Füße hinsetzt. Man soll eben kein Licht machen, um die Schildkröten nicht zu stören. Aber die Downside der ganzen Geschichte ist, dass man auch nicht sieht, wo man hintritt. Und wir uns die ganze Zeit Sorgen gemacht haben, vielleicht auf eine der kleinen Schildkröten draufzutreten, weil die tatsächlich auch wirklich nah an unseren Füßen waren, wie wir nachher gesehen haben. Ja, und dann eben die einzelnen Schildkröten, die an Land waren, wurden dann von den Gruppen umstellt quasi. Und natürlich sind doch alle nah ran mit ihren Kameras, haben mit Blitzlicht fotografiert. Es wurde eigentlich angesagt, das darf man nicht. Aber ja, die Umsetzung des Verbots ließ dann irgendwie zu wünschen übrig. Also eigentlich hat jeder gemacht, was er wollte, mehr oder weniger. Wir fanden es wirklich ganz furchtbar. Also ich glaube, wir sind zur ersten Schildkröte mitgegangen und haben uns danach irgendwo an den Rand gestellt, einfach gewartet, bis es zurückging. Wir bieten das auch nicht an, wir empfehlen das auch nicht.
Letztendlich kann es jeder Kunde vor Ort selber entscheiden. Es ist von der Unterkunft nur 10 Minuten Autofahrt entfernt, noch nicht mal. Aber aktiv anbieten werden wir es definitiv nicht.
Mhm. Gut, nach dieser Erfahrung, die nicht ganz dem Zauberland Oman entsprochen hat, gehen wir
der Strand schon.
Ja, stimmt. Gehen wir zurück zu den schönen Dingen. Nachdem ihr am Meer wart und in den Wadis wart, seid ihr als nächstes in die Wahiba Sands gefahren. Das ist natürlich ein Wüstengebiet, was im Oman auch nicht fern bleibt. Was habt ihr denn da erlebt?
Vielleicht kurz zur Einordnung. Die Wahiba Sands ist die Wüste, die im Osten des Oman liegt, im Gegensatz zur Rub al Khali, die quasi im Süden, wo es einen Teil des Landes noch einnimmt. Ich war das erste Mal wirklich in der Sandwüste und es war für mich total überwältigend. Also wirklich diese Weite, die Dünen waren, ich würde sagen, recht rötlich, nicht so hoch, also eher so eine fließende, sanft gewellte Dünenlandschaft. Wir haben Kamele getroffen, also wirklich Wüste wie aus dem Bilderbuch.
Ja, die Sandformationen verändern sich ständig und die Dünen spiegeln einfach wunderschön das Licht und bilden halt auch ja immer neue Formationen. Es ist einfach ein wunderbares Erlebnis. Und die Eigenart der Wahiba Sands oder ein besonderes Highlight der Wahiba Sands ist halt auch, dass die Wüste oder die Dünen am Indischen Ozean enden. Man kann also eine Wüstenquerung machen, die wir auch als Ausflug anbieten, die halt in einem der Wüstencamps ziemlich zum Beginn der Wahiba Sands beginnt. Und dann kann man eine Wüstenquerung machen, indem man eine Nacht entweder unter freiem Himmel oder in einem einfacheren Zelt übernachtet. Und dann endet die Tour tatsächlich, wo die Dünen in den Indischen Ozean münden und man kann danach schwimmen gehen. Das ist sicherlich das ist ein sehr schöner Ausflug.
Mhm. Genau, wir haben dann 2 Nächte in der Wüste verbracht, in 2 verschiedenen Camps. Davon haben wir letztes Mal ja schon erzählt. und nach der Wüste haben wir dann noch einen kleinen Abstecher ins Wadi Beni Khalid gemacht. Auch wieder ein Wadi, wie Kerstin gerade schon erklärt hat, also auch wieder so ein Flusstal, in dem auch noch Wasser steht. Und das ist quasi im Gegensatz zum Wadi Shab ein bisschen touristischer. Das ist eher wie ein netter Badesee, sag ich mal. Da gibt es auch ein bisschen Infrastruktur im Sinne von, da gibt es ein kleines Café, da gibt es Toiletten. Und das ist ein super beliebter Spot für die Locals, um da zum Beispiel zu grillen. Also an dem Tag, an dem wir da waren, waren ganz viele Familien, die sich vorne auf diesem kleinen, am Ufer quasi versammelt
kleine
haben.
Kleine Klippen.
Genau. Und da irgendwie ihr Picknick und ihre Grills ausgepackt haben. Das ist auch total schön und auch nach der Wüste ist es dann nett, doch noch mal in so eine grüne Oase zu kommen. Wir fanden es nicht ganz so schön wie das Wadi Shab.
Das stimmt.
Aber es ist auch wirklich schwer zu toppen. Also trotzdem auf jeden Fall auch einen Ausflug wert. Super schön.
So, und dann habt ihr die Wüste verlassen und seid in die Bergregion gefahren. Hier sieht man auch mal wieder, wie vielseitig dieses Land einfach ist, weil es halt wirklich sehr viel zu bieten hat, einfach an dem schon, was ihr erzählt, was es für unterschiedliche Regionen gibt. Wenn man sich das als erstes anhört, finde ich, klingt das, als müsste man lange Strecken überbrücken. Aber auf der Karte sieht das tatsächlich so aus, als ob es alles recht nah aneinander liegt.
Ja, tatsächlich sind die Entfernungen, also ich sag mal, im Umkreis von 300, 350 Kilometern von Maskat ausgerechnet, kann man all diese unterschiedlichen Landschaften tatsächlich besuchen. Man kann die Wüste besuchen, man kann die Strände besuchen und man kann in die Bergregion fahren.
Und gerade in der Bergregion hat man eben auch viele Highlights, die wirklich nah beieinander liegen, also dass man auch wirklich gut Tagesausflüge machen kann. Ganz bekannt ist dort zum Beispiel das Oasendorf Misfat al-Abriyin.
Wo übrigens die Nachricht von der Freundin gekommen ist.
Genau, also auch wirklich ein wunderschöner Ort mit alten Lehmhäusern, die sehr hübsch restauriert wurden, Dattelpalmen, terrassierte Gärten. Wir haben da auch eine kleine Führung gemacht zur Landwirtschaft dort in der Oase.
Es ist halt eine bewirtschaftete Oase und man geht halt vorbei an Granatäpfelbäumen, an Olivenbäumen, Orangen, Zitronen, ja, an allem, was Datteln. Das ist halt eine große, große Datteloase auch.
Und es gibt da diese ganz historischen Kanäle, die Aflasch oder Falasch ist.
Falasch.
Falasch ist die Singularform, Aflasch ist okay. Quasi der Plural. Genau. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Ausgangslage auch, um die Bergregion weiter zu erkunden. Man kann von dort aus geführte Wanderungen machen. Man kann aber auch Tagesausflüge zum Beispiel nach Alhambra machen. Da gibt es ein sehr schönes
Living Museum praktisch, ne?
Genau, auch quasi ein restauriertes Wohnhaus in eigentlich sonst einer relativ verfallenen Altstadt. Also sticht da auch sehr heraus. sehr nettes Erlebnis. Oder
da werden ja Vorführungen gemacht, wie Brot gebacken wird, wie die Lokalen sich schminken, welche Kleidung sie tragen. Aber sehr nett, nicht auf so einem touristischen Rummelniveau, sondern wirklich sehr authentisch und sympathisch.
Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Dann gibt es Nisswa noch in der Nähe. Nisswa ist auch bekannt, glaube ich, vor allem für den Viehmarkt, der da stattfindet.
Den konnten wir leider nicht besuchen. Der soll tatsächlich, wie mir viele Kunden gesagt haben, ein Highlight sein. Wir haben ihn nicht gesehen.
Nisswa hat aber tatsächlich auch sehr schönes Zugs, also schöner als in Muscat. Würde ich sagen.
Ah, trotzdem langweilig.
aber ein bisschen traditioneller von der Optik.
Ja. Also Nisswa hat auch noch ein schönes Vor und dieser Viehmarkt soll toll sein. Irgendwie mich hat die Stadt nicht geflasht. Wir haben da eine Nacht oder wir haben da übernachtet und haben irgendwie nach 3 Stunden gedacht, was tun wir jetzt? Also dieses Vor ist sehenswert. Sind ein bisschen durch die Souks gebummelt und haben gefühlt 20 Unterkünfte gesucht. Haben aber keine gefunden, die wir tatsächlich ins Programm aufnehmen.
Genau, also für einen Tagesausflug ist es wirklich sehr nett, aber wir waren am Ende, als wir dort geblieben sind, wirklich sehr verzweifelt, weil wir ganz oft gesehen haben, auch bei anderen Reiseveranstaltern, dass Nisswa eben als eigene Station inkludiert ist im Reiseverlauf und wir haben nichts gefunden an Unterkünften, was unserem Standard entsprechen würde.
Jetzt muss man natürlich generell sagen, dass in der Bergregion die Unterkünfte eher einfacher sind. Also es gibt auch da mal ein großes Luxusresort in Anantara, aber ansonsten sind die Unterkünfte ein bisschen rustikaler generell. In Nisswa waren es aber überall überschwemmte Badezimmer und merkwürdige Materialien. Es war einfach nichts schön.
Genau, stattdessen haben wir zum Beispiel im Birkat al-Mus. Das war für uns eher, ist glaube ich eher noch so ein kleiner Geheimtipp. Es ist auch ein kleines Oasendorf, deutlich kleiner als Misfat al-Abriyin, aber trotzdem auch sehr hübsch und sehr sehenswert. Da haben wir ganz unverhofft eigentlich eine kleine Unterkunft gefunden, die auch sehr traditionell ist. Hier zum Beispiel auch im Keller noch so einen alten historischen Kanal, der dort verläuft. Die Zimmer sind auch klein, haben Lehmwände, aber da ist alles sehr, sehr liebevoll gemacht, sehr, sehr schön, sehr authentisch. Die haben ein kleines Café angeschlossen, was für uns auch so ein kleines Highlight war, da einfach mal nett auf der Dachterrasse sitzen zu können. Und es liegt eben unter einem Ruinendorf, kann man sagen, wo man auch ein bisschen hochspazieren und ein bisschen was erkunden kann. Das ist sehr, sehr schön. Also wenn man da in der Umgebung was sucht, würden wir immer eher dazu raten.
Und es ist nur 15 Minuten von Nisswa entfernt, sodass man den Viehmarkt bequem aufsuchen kann.
Mhm. Dann wart ihr noch beim höchsten Berg des Landes. Ich habe auch Storys schon gehört. Ich glaube... war abzusehen, dass Kerstin in Schlappen und Anna, die nicht die wanderlustigste ist, das nicht als Highlight empfinden.
Nein, wir reden hier vom Balcony Walk, ja. Der auf dem Jebel Shams, dem höchsten Berg des Omanes, über 3000 Meter hoch ist der Berg. Und der wurde überall angepriesen, der Balcony Walk. Sie müssen ihn unbedingt erwandern. Das haben wir dann auch getan. Ich habe Anna überredet. Ja, und es ging einen Wanderweg entlang, ja, auf Blick auf nette Felsformationen. Ab und zu hat man ein paar Ziegen gesehen. Und ich habe immer gedacht, komm Anna, noch weiter, weil sie sagte schon, soll es das sein? Und ich sage, nein, das muss da hinten noch kommen, lass uns noch eine Ecke weitergehen, noch eine Kurve weitergehen. Das habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal versucht zu überzeugen. Ja, also es gibt viele Menschen, die es großartig finden. Man geht den gleichen Weg auch wieder zurück, was ich dann schon als ja, merkwürdig empfunden habe für einen besonders ausgezeichneten Wanderweg. Also wir haben nach 3/4 der Strecke dann abgebrochen und sind dann zurückgegangen, oder?
Ja, wir haben aufgegeben. Es war sehr lustig, weil es sind uns auch einige andere Wanderer entgegengekommen. Also es ist nicht so, dass es super überfüllt ist, aber es ist schon gut was los. Und wir haben jedes Mal gefragt, lohnt sich das? Ist das schön? Sollten wir weitergehen?
Alle haben gesagt, ja, unbedingt, es ist atemberaubend.
Alle waren wirklich begeistert und wir haben es nicht gefühlt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, aber wir haben es als Tipp für unsere Reisenden auch inkludiert. Und wir bekommen begeisterte Rückmeldungen. Also es scheint wirklich an uns zu liegen.
Was ich ja gar nicht glauben kann.
Vielleicht hättet ihr noch eine Ecke weitergehen müssen, wer weiß.
Nein, wir waren aber wirklich bis, ich sag mal, 90% haben wir gemacht und die letzte Kurve dann nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich ist es einfach für Wanderbegeisterte schöner.
Es ist auch eindrucksvoll. Also das kann man schon sagen. Dieser Canyon, der da einschneidet, ist wirklich...
Spannende Felsformation, wie ich gesagt habe.
Ja, genau. Wir haben irgendwelche Bilder erkannt in den Felsen und uns damit die Zeit vertrieben. Aber wahrscheinlich muss man wirklich wanderbegeistert sein.
Anschließend seid ihr aus der Bergregion zurück Richtung Muscat gefahren. Und da habt ihr auch schon erzählt, dass ihr eine Offroad-Strecke durch einen Canyon gewählt habt.
Oh ja, das war ein Riesenvergnügen für mich, die so gerne Offroad fährt. Das ist praktisch eine Offroad-Strecke durch den Grand Canyon des Omans. Und dabei handelt es sich wirklich um eine zauberschöne Strecke vorbei an Dörfern, an Tälern, an Wadis mit faszinierenden Ausblicken hinter jeder Kurve. Und nicht nur beeindruckt, ja, von dieser zauberschönen Landschaft und diesem, man ist kurvenreich, berghoch, bergrunter und hat viele Pässe gekreuzt und es war einfach eine spannende Tour zu fahren. Aber ich habe am Anfang, als wir angefangen haben und ich in den Canyon geschaut habe, ein bisschen besorgt zu meiner Reisegefährtin geschaut und habe gedacht, was machen wir? Soll ich dich betäuben? Möchtest du die Augen zumachen, eine Tablette schlucken? Was können wir tun? Aber?
Ja, also nach der Erfahrung am Jebel Achter, wo ich ja kurz ein paar Tränchen verdrückt habe, habe ich dann scheinbar einfach abgeschlossen und es war mir einfach egal. Nein, Spaß, so schlimm war es nicht, aber irgendwie, vielleicht war es eine bessere Tagesform.
Diese Strecke war wirklich jetzt noch abenteuerlich und...
Genau, mittlerweile hatte ich genug Vertrauen in Kerstins Fahrkünste, glaube ich. Und ich fand es tatsächlich auch cool. Also ich hatte auch ein bisschen schwitzige Hände, das muss ich schon sagen, aber ich konnte es echt genießen, weil es war wirklich, wirklich eindrucksvoll. Und eine coole Art, einfach dann das Gebirge nochmal so, ja, ganz auf eigene Faust gefühlt zu erkunden. Interessanterweise hat die Navigation trotzdem funktioniert. Also wir haben immer mit einer Mischung aus Google Maps und dem eingebauten Navi im Auto navigiert. Und damit haben wir es dann auch tatsächlich mitten durchs...
Nirgendwo.
Durch die Wildnis zurück nach Muscat geschafft.
Ja, und ich hätte gerne immer wieder, oder wir haben häufig angehalten, aber ich hätte hier auch gerne noch 2 Nächte innerhalb dieser Strecke übernachten können. Wir haben auch viele mit Dachzelt noch gesehen, Menschen, die mit Dachzelt gefahren sind. Es ist wirklich traumhaft schön dort.
Genau, wir hatten leider ein bisschen Zeitdruck, weil wir direkt aus der Bergregion zurück zum Flughafen sind, weil es dann für uns weiterging nach Musandam.
Musandam gilt auch als das Norwegen Arabiens, weil es einfach eine sehr fjordähnliche Landschaft hat. Dort habt ihr auf einem Boot übernachtet. Das sah auch im Vorhinein, was ihr von Bildern geschickt habt, schon super, super schön aus. Vielleicht könnt ihr da noch ein paar Sachen zu erzählen.
Ja, Musandam ist eine Exklave auf dem Gebiet der Vereinigten Arabischen Emirate, gehört aber eben zum Oman und ist tatsächlich erinnert an Norwegen. Es ist wirklich eine Fjordlandschaft mit hohen, steilen Felsen und Cliffs.
Die Farben sind da auch wieder ganz einzigartig. Dieser Stein ist wirklich schroff, grau und dann ist das Wasser so tief grün-blau, das dagegen schlägt. Also eine ganz besondere Stimmung.
Und Höhepunkt eigentlich in dieser Region sind die Bootsausflüge, die man machen kann oder die man unternehmen kann. Wir haben auf einer traditionellen Dhow übernachtet, so wie das auch unsere Kunden machen können, wo man alleine, also privat unter sich, nicht in einer Gruppe ist, zusammen mit einem Koch und dem Kapitän der Dhow. Und ja, die Fahrt beginnt eigentlich am Nachmittag und die Dhow legt ab und segelt in diese traumhafte Landschaft und es werden Tee und Datteln gereicht. Delfine begleiten das Boot, es plätschert ständig. Man sieht die Sonneneinstrahlung in dieser Fjordlandschaft. Überall dort, wo man möchte, kann man einen Stopp einlegen zum Baden. So kann man auch, wenn man Glück hat, ziehen auch mal Delfine vorbei, wenn man selber im Wasser ist und schwimmt. Man kann seine Wünsche äußern und sagen, wir würden gerne mal hier eine Runde schwimmen. Es gibt eine Toilette, ein Waschbecken an Bord und eine Dusche, die aber nicht dazu gedacht ist, sich wirklich komplett Haare zu waschen und Shampoo zu benutzen. Aber wenn man im Salzwasser war, kann man sich kurz draußen auf den Planken praktisch abduschen.
Genau, gegen Abend haben wir dann in einer ruhigen Bucht geankert. Da gab es dann das Abendessen. Normalerweise kann da auch frisch geangelt werden, aber ich habe darum gebeten, dass wir das nicht tun.
Die Teamschützerin kommt durch.
Genau. Dem Wunsch sind sie dann auch direkt sehr nett nachgekommen. Das war gar kein Problem. Ja, dann haben wir noch was gegessen. Dann wurde ein kleines Matratzenlager an Deck aufgebaut.
Man sollte vielleicht bei dem Essen noch mal einwerfen. Wir haben auch um die Neonbeleuchtung, Ausschaltung der Neonbeleuchtung gebeten. Weil auch das, selbst auf der Dhow, wirklich eben nirgendwo mit nichts um uns herum, außer dem Meer, den Felsen und der Dhow, gab es dieses Lichtproblem. Und das haben sie aber auch getan. Und wir haben dann wirklich wunderschön da im Dunkeln zu Abend gegessen.
Ja, und danach haben wir uns dann irgendwann schlafen gelegt. Und normalerweise haben wir abends immer noch stundenlang irgendwie gequatscht, unsere Eindrücke des Tages ausgetauscht. Und an dem Abend lagen wir dann wirklich 2 Stunden schweigend nebeneinander.
Bis ich dann irgendwann nach 2 Stunden gefragt habe, Anna, schläfst du schon?
Und ich habe einfach gesagt, nein, ich möchte nicht schlafen, ich kann die Augen nicht zumachen, weil es so, so schön ist.
Genau so ging es mir nämlich auch.
Genau, und von dort aus seid ihr dann in den Süden geflogen, nach Salalah. Das war die letzte Station eurer Reise und ich glaube auch geografisch und landschaftlich nochmal ganz anders, oder?
Genau, Salalah liegt im äußersten Süden, wie du schon gesagt hast, in der Region Dhofar. Gilt auch als das Weihrauchland.
Ja, Oman ist einfach das Weihrauchland neben dem Jemen. Überall wird geräuchert und es duftet an jeder Ecke.
Ja, das stimmt. Schon am Flughafen, als wir angekommen sind, hat es geduftet, sowohl in Maskat als auch in Salalah. Und klimatisch ist die Region eben interessant, weil sie vom asiatischen Südwestmonsun gestreift wird. Ich glaube, im Juli, August ist so die Zeit, wo der Monsun dann auf das Land trifft. Dann hüllt es eben die ganze Gegend in einen dichten Nebel und verwandelt gerade die Gegend um die Stadt wirklich in eine grüne Oase mit irgendwie tropischen Gärten.
Ja, und neben dem Weihrauch, finde ich, muss man in dieser Region noch die Kamele erwähnen.
Das stimmt.
Weil die wirklich in Herden freilaufen. Die gehören zwar Omanis, die sie aber freilaufen lassen. Und manchmal, wir haben ein Video im Auto gemacht, da ist eine Kamelherde bestimmt 7-8 Minuten an uns vorbeigezogen. Man sieht Kamele, die am Strand laufen. Ja.
Genau, wir haben gelernt, dass immer das Leittier ein GPS-Halsband trägt. Und dass die Halter so dann quasi ihre Herden wiederfinden und denen irgendwie Futter und Wasser dann vorbeibringen quasi. Und es passiert dann auch schon mal, dass man auf der Autobahn einfach anhalten muss, weil erst die Kamele passieren müssen. Also
viele Kamele passieren müssen. Darüber hinaus ist die Region natürlich bekannt, oder bekannt für ihre wunderschönen Strände und die Tauchgründe und Wasseraktivitäten. Und mit wunderschönen Stränden meinen wir dann wirklich hunderte von Kilometer weißer, unberührter Sandstrand, der, wie schon erwähnt, nur manchmal von Kamelen aufgesucht wird, aber von wenig Menschen.
Genau, wir waren da auch in einem superschönen Strandresort, wo man in kleinen Bungalows quasi direkt, die standen direkt im Sand. Da haben wir gewohnt ein paar Tage. Mit kleinen Bungalows, die sich auf dem Sand verteilen. Das heißt, wenn man da die Stufen runtergeht von seiner Veranda, steht man wirklich auch mit den Füßen direkt in diesem weichen, feinen Sand und hat es nicht weit zum Meer. Überall gibt es kleine Sitzecken, kleine Hängematten. Und wir haben traumhaft schöne Sonnenauf- und Untergänge gesehen, haben im Meer gebadet. Klingt jetzt wie Urlaub, wir waren aber auch noch viel unterwegs. und haben die Region erkundet, auch da mit einer lokalen Agentur.
Es gilt noch zu erwähnen, dass man von Salalah aus nochmals eine Wüstentour machen kann, auch mit Übernachtung, wenn gewünscht, in die Rub al-Khali. Und das ist nochmal eine ganz andere Wüste oder ganz anders. Es ist ebenfalls eine Sandwüste, aber mit mehr Vegetation, mit sehr hohen Dünen und Tälern. Und wir haben dort ein Wüstencamp gefunden, das nicht ganz so klein und persönlich ist wie das in Wahiba Sands, aber dafür besonders liebevoll geführt und in ebenfalls einer wirklich wunderschönen Landschaft.
Genau, das gehört eben auch der Agentur, mit der wir dort vor Ort viel unterwegs waren, die auch Tagesausflüge generell in die Region, nicht nur in die Wüste, sondern auch in die Stadt, ins Gebiet um die Stadt anbieten. Ich glaube, mit denen haben wir dann auch 2 oder 3 volle Tage dort verbracht und uns alles zeigen lassen. Und für mich persönlich, weil ich da quasi einen Background habe, war es auch noch ein Highlight, dass man in Dhofar wirklich auch archäologische Zeugnisse sehen kann. Also eine große Ausgrabungsstätte trägt Namen Al-Balid.
Die auch UNESCO-Weltkulturerbe tatsächlich ist.
Genau, da ist auch ein sehr schönes Museum angeschlossen. Und da geht es eben auch nochmal darum, dass so ein bisschen die Geschichte nachgezeichnet wird, wie der Oman in der Antike eben für den Weihrauch weltberühmt war und wie von dort aus dann die Weihrauchstraße hoch in den Norden bis an den Mittelmeerhafen von Gaza und nach Damaskus geführt hat.
Und damit haben wir die letzte Station eurer Reise besprochen. Das heißt, auch unser Podcast nähert sich so langsam dem Ende. Was würdet ihr denn jetzt den Leuten empfehlen, die nach diesen ganzen Erzählungen auch Lust haben, in den Oman zu reisen?
Ja, macht auf jeden Fall den Balcony Walk.
Tipp Nummer 1.
Tipp Nummer 2 wäre Klima beachten. Reisezeit ist tatsächlich von Oktober bis April. Danach wird es einfach sehr, sehr heiß und mit sehr heiß meine ich 40 Grad weit übersteigend bis in 50 Grad und die Wüstencamps haben dann auch geschlossen. Also beste Reisezeit für den Oman ist Oktober bis April. Damit kann man natürlich auch perfekt dem deutschen Winter entfliehen.
Vielleicht noch eine Sache, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr plant, in die Bergregion zu reisen, zum Jebel Achdar vor allem, braucht ihr auf jeden Fall einen Allradwagen. Ohne kommt man da nicht hoch. Es gibt Checkpoints, da wird geschaut, ob das Auto die Bedingungen erfüllt. Das nur noch so als kleiner Tipp.
Ja, aber keine Sorge, so dramatisch war das da nicht, ne?
Genau, das war total okay, aber nur, dass man da nicht unvorbereitet ist und dann da steht. Aber ist ja auch gar kein Problem, wenn ihr das mit uns plant, weil wir können euch damit ja helfen.
Ja, und dann gilt nochmal zu erwähnen vielleicht, dass der Oman ein unglaublich sauberes und sehr, sehr sicheres Reiseland ist. Kriminalität ist so gut wie nicht vorhanden. Die Menschen lassen ihre Autos, ihre Häuser, alles offen. Sorgen braucht man da nicht zu haben. Im Gegenteil, die Menschen sind den Touristen außerordentlich zugewandt, unglaublich freundlich interessiert. Man wird überrascht sein von der Freundlichkeit der Omanis.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz persönlicher Tipp von mir, weil mir das manchmal schwerfällt. Aber man sollte auf jeden Fall offen einfach für Begegnungen sein. Wir wurden so oft auf der Straße angesprochen und gefragt, was wir schon gesehen haben, was wir noch so planen, wie es uns gefällt. Und das wirklich ganz ohne Hintergedanken, also wirklich aus aufrichtigem Interesse. Es wurden uns Tipps mit auf den Weg gegeben. Es war super schön, auch einfach ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das war für mich auch ein großer Teil dieser Erfahrung. Vielleicht noch als Buchtipp für alle, die sich noch so ein bisschen einstimmen wollen. Ich habe letztens von Nadine Punks Meine Reise ins Übermorgenland gelesen. Da geht es generell um eine Reise über die arabische Halbinsel. Sie widmet aber auch dem Oman ein langes Kapitel. Und ich finde, sie hat da vieles, was wir auch erlebt haben, auch nochmal schön auf den Punkt gebracht. Also genau, falls ihr Lust habt, kann ich das nur empfehlen.
Klingt schon mal sehr gut zum Einstimmen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, gleich die Koffer zu packen und sich auf eine individuelle Rundreise durch den Oman zu begeben, Kerstin steht euch da gerne zur Verfügung. Ganz einfach einen Termin buchen, den Link packen wir euch in die Shownotes und dann kann die Reiseplanung eigentlich starten. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke, tschüss.